Der Professor ging voran den Flur entlang zum Wohnzimmer. Mark blieb dicht hinter ihm, die Waffe unablässig auf Haberlands Oberkörper gerichtet. Dabei war er froh, dass der alte Mann sich nicht umdrehte und daher seinen drohenden Schwächeanfall nicht wahrnahm. Kaum hatte Mark das Haus betreten, war ihm schwindlig geworden. Der Kopfschmerz, die Übelkeit, die Schweißausbrüche, all die Symptome, die psychischen Qualen der letzten Stunden noch verstärkt hatten, waren mit einem Mal zurückgekommen.
»Hören Sie, es tut mir leid«, wiederholte Haberland, als sie das Wohnzimmer betraten, dessen hervorstechendes Merkmal ein offener Kamin war, in dem ein schwächelndes Feuer langsam ausbrannte.
Seine Stimme klang ruhig, fast mitleidig.
»Ich wünschte wirklich, Sie wären früher gekommen. Jetzt wird die Zeit knapp.«
Mark ging in die Mitte des Raumes und sah sich unschlüssig um.
»Die Zeit wird knapp. Wie meinen Sie das?«
»Sehen Sie sich doch an. Sie sind in einem schlimmeren Zustand als meine Wohnung.« Mark erwiderte Haberlands Lächeln, und selbst das tat ihm weh. Die Inneneinrichtung des Hauses war in der Tat ebenso ungewöhnlich wie die Lage mitten im Wald. Kein Möbelstück passte zum anderen. Ein überfülltes Ikea-Regal stand neben einer antiken Biedermeier-Kommode. Man musste unweigerlich an eine Rumpelkammer denken. Und dennoch schien nichts an diesem Arrangement zufällig. Jeder einzelne Gegenstand, vom Grammophon auf dem Teewagen bis zur Ledercouch, vom Ohrensessel bis zu den Leinenvorhängen, wirkte wie ein Souvenir aus vergangenen Zeiten.
»Setzen Sie sich doch«,
bat Haberland, als wäre Mark immer noch ein willkommener Gast. So wie heute Vormittag, als sie ihn bewusstlos auf die bequeme Polstercouch gelegt hatten, in deren Kissen man zu ertrinken drohte.
»Was ist mit Ihnen passiert?«
»Wie bitte?«
Er benötigte eine Weile, um seinen Blick von dem Kamin abzuwenden und sich wieder auf Haberland zu konzentrieren. Der Professor musterte ihn von oben bis unten.
»Ihre Verletzung.
Wie ist das geschehen?«
»Das war ich selbst.«
Zu Marks Erstaunen nickte der alte Psychiater nur.
»Das habe ich mir bereits gedacht.«
»Weshalb?«
»Weil Sie sich fragen, ob Sie überhaupt existieren.«
»Woher wissen Sie das?«
Haberland winkte ab. »Erfahrung. Ich war selbst einmal in einer vergleichbaren Lage wie Sie.« Der Professor sah auf seine Uhr am Handgelenk. »Ich praktiziere offiziell nicht mehr, aber mein analytisches Gespür hat mich deshalb noch lange nicht verlassen. Darf ich fragen, was Sie im Augenblick empfinden?«
»Kälte.«
»Keine Schmerzen.«
»Die sind auszuhalten. Ich glaube, der Schock sitzt noch zu tief.«
Er legte die Pistole auf den Couchtisch, die Mündung auf Haberland gerichtet, der immer noch vor ihm stand.
»Beweisen Sie mir, dass es mich wirklich gibt.«
Der Professor griff sich an den Hinterkopf und kratzte sich an der etwa bierdeckelgroßen lichten Stelle in seinem grauen Haupthaar.
»Wissen Sie, was man gemeinhin über den Unterschied zwischen Mensch und Tier sagt?«
Er deutete auf seinen Hund in dem Körbchen, der im Schlaf unruhig stöhnte.
»Es sei das Bewusstsein. Während wir darüber reflektieren, warum es uns gibt, wann wir sterben werden und was nach dem Tode geschieht, verschwendet ein Tier nicht einen Gedanken daran, ob es überhaupt auf der Welt ist.«
Während er geredet hatte, war Haberland zu seinem Hund gegangen. Er kniete sich hin und nahm liebevoll den wuscheligen Kopf in beide Hände.
»Tarzan hier kann sich noch nicht einmal im Spiegel erkennen.«
Mark rieb sich etwas Blut von einer Augenbraue, dann glitt sein Blick zum Fenster. Der Regen musste zurückgekommen sein, denn die Scheibe war außen mit winzigen Tropfen überzogen. Nach einer Weile entdeckte er sein eigenes Spiegelbild weit draußen in der Dunkelheit über dem See.
»Nun, ich sehe mich noch, aber wie kann ich wissen, dass der Spiegel nicht lügt?«
»Was hat Sie denn zu der Annahme verleitet, Sie würden an Wahnvorstellungen leiden?« stellte Haberland die Gegenfrage. Mark konzentrierte sich wieder auf die Tröpfchen an der Scheibe. Sein Spiegelbild schien zu zerlaufen.
»Weil es für all das, was mir heute widerfahren ist, keine logische Erklärung gibt«,
sagte er leise. »Oh doch, die gibt es.« Mark schnellte herum.
»Welche? Bitte sagen Sie es mir.«
»Ich fürchte, dafür fehlt uns die Zeit.« Haberland sah schon wieder auf seine Uhr. »Uns bleibt nicht mehr viel, bevor Sie endgültig von hier verschwinden müssen.«
»Wovon sprechen Sie?«
fragte Mark, griff sich seine Waffe vom Couchtisch und stand auf.
Gehören Sie etwa auch zu denen? Stecken Sie damit drin!«
Er richtete die Pistole auf den Kopf des Psychiaters. Der Professor schüttelte mitleidig den Kopf.
»Raus mit der Sprache!«
Mark schrie so laut, dass die Adern am Hals hervortraten.
»Was wissen Sie über mich?«
Die Antwort nahm ihm die Luft zum Atmen. »Alles.«
»Das ist doch scheiße!«
brüllte Mark und schloss kurz die Augen, um sich besser auf den Schmerz in der Schulter konzentrieren zu können.
»Sagen Sie mir sofort, was hier gespielt wird, oder ich schwöre bei Gott, ich bringe Sie um!«
Jetzt zielte er nicht mehr auf den Kopf, sondern genau auf die Leber des Professors. Haberland verzog keine Miene. »Also schön«, sagte er nach einer Weile, in der sie sich wortlos angestarrt hatten. »Sie wollen die Wahrheit wissen?«
»Ja.«
Der Professor setzte sich langsam in den Ohrensessel und neigte den Kopf zum Kamin, in dem das Feuer immer stärker loderte. Er drehte sich zu Mark und sah ihn mitleidig an. »Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.«